Der Stadtpalais-Podcast featuring Lift.
Willkommen zurück bei Stuttgart im Ohr, dem Stadtpalais-Podcast featuring Lift. Mein Name ist Yannick Nordfeld und mir gegenüber sitzt Peter Xayer-Boom und unser Gast heute ist Amelie Wegler und wir reden über Wohnen in der Landeshauptstadt Stuttgart. Alles zum Thema Wohnen, Wohnproblematik, Wohnungsnot und wie schön das Wohnen doch eigentlich ist. Genau, wir sind nämlich jetzt nicht mehr im Studio, sondern ab jetzt wieder, weil Corona offiziell vorbei ist, sind wir jetzt wieder im Stadtpalais, wie es eigentlich ursprünglich geplant war. Jetzt sozusagen in der 19. Folge sind wir jetzt, glaube ich. Ja. Jetzt sind wir endlich da, wo wir eigentlich beginnen wollten, nämlich in der Galerie vom Stadtpalais, wo wir sozusagen live im Museum unseren Podcast aufnehmen. Und ja, so lange hat es jetzt gedauert, aber jetzt sind wir endlich da und ich fühle mich richtig behaglich.
Und zurück aus Stuttgart am Meer und sitzen auf schönen Sesseln.
Wohnlich.
Es wird nicht mehr gegrillt. Leider nicht mehr gegrillt.
Ist auch umweltfreundlich, aber wir müssen nicht so weit fahren.
Ja, ich habe gerade vom Balkon runtergeschaut. Da ist ja wirklich schon alles weg.
Ja.
Also es wurde ja alles weggeräumt.
Fleißig alles abgebaut. Stuttgart am Meer ist vorbei. Nächstes Jahr gibt es Umbau vom Haus.
Aber die Welle ist da geblieben.
Also ja, das verblasst jetzt so langsam.
Und
ja, werden wir in den Winter
Regenbogen.
Hui. Der ist auch immer noch da.
Ja.
Ja, jedenfalls sind wir zurück.
Ja, es gibt Neuigkeiten.
Es gibt News.
Du hast eine Wohnung.
Ich habe eine Wohnung gefunden, was ja unser heutiges Thema ist. Wohnungssituation, Wohnen in Stuttgart, Wohnungen allgemein. Also geklappt, aber es hat jetzt auch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr gedauert.
Ja.
Und ich glaube, meine Taktik ist jetzt auch, also ich habe am Ende sozusagen die Taktik rausgefunden, wie man eine Wohnung findet. Das glaube ich, man muss lange genug laut schreien, dass man sucht. Weil ich glaube, irgendwann hört das jemand und der auf der Party dann jemand anders hört oder so und dann kriegt man es mit. Ich glaube, man muss gar nicht selber so suchen, sondern man muss nur selber laut sein, dass man sucht.
Und weil gleichzeitig das sympathisch, dass sich Leute vorstellen können.
Ja, dass man, ja. Und
dass du ihr Nachbar bist.
Ich glaube, sympathisch musst du sein, damit du sie dann kriegst.
Ich höre da immer die strangesten Geschichten, muss ich sagen, von Frauen, die Wohnungen suchen und eine Anzeige aufgeben in der Zeitung, was sich da für Leute melden.
Ja.
Ja, von ihr könnt gratis bei mir, aber bitte bis hin zu keine Ahnung, irgendwelchen. Ja.
Übrigens, wir plaudern hier so vor uns hin.
Ja.
Und
aber wir sind gar nicht allein.
Wir sind gar nicht allein. Nein, wir sind gar nicht zu zweit hier in unserem Galeriestudio Stadtpalais, sondern wir haben heute auch einen Gast und zwar die
Amelie.
Hallo Amelie. Amelie arbeitet ja auch im Stadtpalais, ist hier im Team der Stadtbauakademie. Und was die Stadtbauakademie ist, kannst du in 2 bis 3 Sätzen wundervoll pointiert skizzieren.
Na klar. Also die Stadtbauakademie ist ein Kompetenzzentrum für Architekturvermittlung für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der Büstenrot-Stiftung. Jetzt breche ich das Ganze mal noch ein bisschen runter, dass man es auch versteht. Also wir machen tatsächlich baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche. Das heißt, wir gehen viel an Schulen oder sind viel an Schulen gegangen. Und haben da mit den Kindern über Architektur und alles, was sie so umgibt, gesprochen.
Mhm. Da schließt sich der Kreis mit dem, wir haben ja mit Wohnen gerade ganz cool angefangen, mit ich so Wohnungen finden und Anekdoten und dann kommt die Amelie. Und das passt ja perfekt, weil die Amelie mit der Stadtbauakademie sich mit dem Thema Wohnen und Stadtplanung auch auseinandersetzt, richtig?
Richtig, genau. Wir hatten auch schon zum Wohnen diverse Reihen, wo wir uns mit alternativen Wohnkonzepten auseinandergesetzt haben. Stadtplanung ist das, was uns eh immer beschäftigt.
Ja, voll cool. Die Stadtbauakademie ist ja eigentlich jetzt so alt wie das Stadtpalais selbst, also immer dabei gewesen. Und man muss dazu sagen, ihr seid nicht direkt bei uns im Stadtpalais, sondern ihr seid sozusagen im Stadtpalais, aber irgendwie auch nicht. Wie ist nochmal das
Konzept? Genau, wir sind im Stadtpalais, aber auch nicht. Also wir arbeiten hier, wir haben unsere Büros hier, wir gehen viel eben aber auch nach außen. Und wir sind eine Kooperation von der Wüstenrot-Stiftung und von der Stadt. Deshalb nur so halb Stadtpalais, halb Stadt, halb eben Wüstenrot-Stiftung.
Genau, aber eigentlich, also gefühlt seid ihr ja Stadtpalais-Team. Ihr seid ja bei allem dabei, ihr seid ja im Haus angesiedelt und ihr macht die coolen Sachen.
Wo man so Bauplätze, riesige Bauplätze aufeinander bauen kann. Und
genau, das gehört auch zum Stadtpalais tatsächlich. Das ist einfach die Bildung und Vermittlung hier im Stadtpalais mit der Kinderbaustelle unten. Wir haben unten dann noch 2 Workshop-Räume. Das wird alles vom Stadtpalais selbst, von der Bildung und Vermittlung und von den ganzen engagierten Kolleginnen bespielt. Und wir sind eben dann noch so ein extra Goodie, sage ich mal.
Jetzt, wo wir gleich beim Thema sind, versteht dein Sohn schon die ganzen Sachen mit der Wohnung, Wohnungssuche, dass es problematisch ist?
Ich weiß es auch nicht genau. Doch, er versteht's. Wir haben ihn auch extra zur Besichtigung, nehmen wir den immer mit. Als guck mal, wie süß. Wir brauchen eine Wohnung. Schaut euch mal das Kind an. Das arme Kind hat keine Wohnung. Die Zwillinge hatten wir auch mal dabei, aber das ist schwierig. Ich glaube, das überfordert man, wenn man da zu fünft auftaucht. Ja, deswegen haben wir jetzt bei den letzten Besichtigungen dann nur den Levin dabei gehabt. Nee, der versteht es schon. Der hat jetzt auch verstanden, dass wir umziehen. Er findet es gut, dass er auch jedenfalls sein eigenes Zimmer safe hat und die Zwillinge ein anderes Zimmer. Das war wichtig. Nee, er hat jetzt auch schon, fängt er an, noch so auf dem Blatt so Pläne zu machen. Also, weil wir den Grundriss immer wieder angeschaut haben und so. Er macht jetzt, also so ungefähr, er hat dann auch gleich den Opa irgendwie so eine Voice-Message geschickt, dass er jetzt hier. Er hat es mit Zelten gesagt. Er hat jetzt ganz neue Zelte geplant. Und der Opa hat ein Zelt und die Eltern haben in einem Zelt und er wohnt in einem Zelt und alle zusammen wohnen im Zelt. Aber eigentlich sah es aus wie so ein Grundriss von einem Haus.
Und eigentlich hat er mehr Generationenhaus geplant.
Genau.
Geplant.
Das würde ich glauben.
Wow. Aber das ist total schön, dass ihr ihn da so mitnehmt, weil wir erleben das eben ganz oft, dass Kinder da noch gar nicht so wirklich viel Berührungspunkte haben, obwohl das ja Dinge sind, die einen täglich so umgeben. Und dass er dann das gleich umsetzt noch als Grundriss.
Spannend. Ja, spannend. Ja, er hat auch noch gleich noch einen Schnitt gezeichnet und
Aufriss.
Genau, einen Aufriss gemacht, genau, und ins InDesign und einige Möbel entworfen, die wir dann auch versuchen werden umzusetzen.
Ja, witzig. Ich habe das Gefühl, das treibt die Leute schon, aber auch um, also auch Kids. Ich meine, sonst hätten ja solche Spiele wie zum Beispiel Sims oder
Minecraft
hätten ja gar nicht so viel Erfolg, wenn die Leute nicht einfach unfassbar gern bauen würden.
Ja, es ist auch ein, also das beobachte ich ja auch beim Leben und bei allen, es ist wirklich so ein Urtrieb, irgendwie eine Höhle zu bauen. Also, weil das ja auch Geborgenheit und Sicherheit vermittelt und so. Und das ist irgendwie, ohne dass man das jetzt forciert oder irgendwie sagt, komm, das können wir doch spielen, das ist immer so, eine Decke über den Kopf ziehen, eine Decke übers Bett drüber machen oder über den Tisch und eine Höhle bauen, ist irgendwie immer, funktioniert immer. Und es sind auch jetzt schon bei den ganz Kleinen, die jetzt ja 9 Monate alt sind oder so. Wenn du da irgendwie eine Decke über den Tisch machst und dadurch eine Höhle baust, sofort hingekrabbelt, da rein, das ist spannend, da will ich drin sein, das ist irgendwie dann noch ein Licht an oder so, dann ist ja auch gemütlich. Ich habe es auch mal gemacht, Höhlen bauen. Ja,
genau. Ja, ich habe auch super viel als Kind mit irgendwie, wir haben im Garten immer mit alten Paletten, haben wir uns auch so wie Grundrisse und dann eine Einzimmerwohnung, also ganz modern schon. Minimal Living, ne?
Ja,
Tiny House, ist
Tiny
alles
House
schon früher drauf. Umgesetzt.
Ja, ich habe auch im Urlaub mit meinem Bruder, da waren wir schon ein bisschen älter, bestimmt so 8 oder 7, 8, haben wir auch eine Weile lang so eine Phase gehabt, wo wir immer so Grundrisse gemalt haben von Häusern und uns vorgestellt haben, dass wir da drin wohnen würden. Haben wir es mit Garten und so und ich weiß gar nicht warum und wo das herkam, aber vielleicht sind wir auch in der Zeit mal umgezogen und dann haben wir das immer gemacht und haben immer so wunderschöne Grundstücke entworfen, die waren immer riesig, so mit Swimmingpool und sowas im Garten.
Ich hatte auch total Spaß, irgendwie so mein Zimmer immer wieder neu zu planen. Und tatsächlich, ich habe mir mal zum Geburtstag ein A3-Papier gewünscht, das Zentimeterraster drauf hatte, um da einen Grundriss von meinem Zimmer reinzuplanen.
Einen ordentlichen Grundriss.
Genau, einen ordentlichen Grundriss mit schönem Maßstab.
Ja.
Und dann irgendwie Möbel ausgeschnitten, die man dann bewegen konnte und so irgendwie das eigene Zimmer geplant. Also Wohnen ist tatsächlich was, glaube ich, alle beschäftigt.
Amelie, wie nimmst du das aktuell wahr mit dem
Wohnungsmarkt? Ja, der Wohnungsmarkt ist super angespannt. Ne? Ist total schwierig, irgendwie was zu finden, was dann auch noch bezahlbar ist. Das erleben ja alle, wenn man dann auch noch irgendwie stadtnah bleiben will. Wobei, selbst wenn man nach außen zieht, ist es nicht arg anders. Also ich komme ursprünglich aus einem kleinen Ort in der Nähe von Ludwigsburg. Und da sind die Mieten eigentlich genauso hoch wie in Stuttgart, obwohl in dem Ort außer einem Bäcker nichts mehr ist. Und eine Bahnanbindung nach Stuttgart. Aber da kann man eben genau dasselbe verlangen für eine Wohnung, wie die Wohnung, die ich gerade bezahle.
Ja.
Und das finde ich schon einfach krass.
Also das beobachte ich auch, haben wir auch geschaut, so dass es nicht mehr sich richtig lohnt, nach draußen zu gehen, weil es nicht wirklich viel billiger ist. Vor allem, wenn du noch überlegst, wie viel du zahlst, dass du hier mal reinkommst jeden Tag. Und ja, die Zeit wollen wir ja gar nicht mit einrechnen. Das ist, kann man ja auch schwierig in Geld umwandeln. Aber allein das Pendeln und sowas alles ist schon tough irgendwie. Und aber letztendlich ja eigentlich, und das habe ich auch so, hier, ich habe ja so ein Büchle vor mir mit dem gemeinnützigen Wohnungsbau in Stuttgart um 1900, aber wenn man so ein bisschen durchgeht und ich erinnere mich auch bei der Dauerausstellung, als ich damals mitgemacht habe, gibt es ganz viele Bereiche, wo es um Thema Stadtentwicklung geht und dass es ja immer wiederkehrend ist, also das ist so alle 10, 15, 20 Jahre oder so kannst du Wecker danach stellen, dass wieder das große Thema ist Wohnungsnot oder Wohnungsproblematik oder sowas. Das ist ja nie was wirklich, was man nicht, das kann man ja nicht erledigen, sozusagen. Das Problem kann man nicht lösen, solange sozusagen.
Auch kein neues Problem, ne?
Genau, es ist kein neues Problem. Es ist nur irgendwie immer mal wieder was, wo es dann auch politisch vielleicht im Trend ist und auch in der Öffentlichkeit im Trend und es gibt mehr vermehrt Artikel dazu und dann geht es mal wieder eine Weile runter oder so. Aber ich glaube, Großstädte und große Städte haben einfach grundsätzlich ein Problem mit Wohnraum. Also, das wird, solange die Bevölkerung sozusagen ansteigt und vor allem auch die Arbeitsplätze in den Städten immer mehr werden und mehr Leute in den Städten arbeiten wollen, wird es ja auch nicht so einfach lösbar sein durch 3 neue Häuser oder so, die man baut.
Man sieht es ja auch allein an der Prognose, dass bis 2050 2/3 der Bevölkerung Deutschlands oder der Welt 2/3 in Städten leben werden. Mhm. Und 2050 ist nicht mehr allzu lang hin. Das heißt, die Städte werden weiterhin mit dem Problem auch zu kämpfen haben.
Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze und woran es liegt und was ist denn das Problem. Und man sagt dann auch immer so, ja gut, dann kommen immer die Boomer ins Spiel, die ja sowieso gerade schuld an allem sind. Sozusagen unsere Eltern und die Generation da, die natürlich viel Wohnraum haben und Wohnraum besetzen sozusagen, weil sie sich das damals gekauft haben oder die erste Generation sind, die das auch mit vererbt bekommen haben dann wieder, die dann auch jetzt teilweise eben noch, die Kinder sind aus dem Haus und die wohnen dann noch alleine oder zu zweit auf 150, 200 Quadratmetern, also sowohl in den Einfamilienhäusern als auch in den Großstadtwohnungen. Und ja, wir haben witzigerweise mit Max Herre neulich drüber gesprochen, der war mal wieder hier zu Gast war und der hat auch über Berlin gesprochen so ein bisschen und dann kamen wir auch drauf. Aber das natürlich ja auch keine Lösung ist, dann zu sagen, ja, die sollen doch da raus aus ihren Wohnungen, die Kinder sind doch weg und die haben doch jetzt genug Platz und sowas alles. Weil das Skurrile ist ja, selbst wenn die sagen würden, ja, es macht Sinn, mich zu verkleinern, wenn sie jetzt was Neues holen würden, würden sie mehr zahlen als für ihre alten Wohnungen, die 3-mal so viel Quadratmeter haben oder so. Weil einfach die Mietpreise immer mehr steigen. Wenn du lange drinne bist oder Eigentümer bist, dann...
Also wenn du Eigentum hast, kannst du deine große Wohnung gewinnbringend verkaufen und dich verkleinern.
Ja, genau. Aber selbst dann ist es schwierig. Ja. Ja. Vermieten macht vielleicht noch Sinn, aber sagen wir, du hast da eine Wohnung und dann verkaufst du die für 1,5 Millionen oder sowas. Ja. Wenn du dann aber für das Geld kriegst du sozusagen heute nur eine 3-Zimmer-Wohnung. Dann hast du gefühlt Wohnraum verloren, aber genauso viel gezahlt für die neue Wohnung oder so. Deswegen ist es ja auch kein lukratives Angebot, das man dann eben machen kann. Da muss man irgendwie andere Modelle sich überlegen wahrscheinlich, wie man mit so einer Sache umgeht, was ja auch in Zukunft noch so sein wird, dass vor allem im ländlichen Raum Menschen in großen Wohnungen, Häusern leben, die aber eigentlich diese ganzen Quadratmeterzahlen theoretisch nicht brauchen und die Familien die mit Kindern, die finden eben nicht genug Platz. Aber ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war.
Die Wohnungen werden ja aber auch immer größer. Ja. Das ist ja das Krasse.
Und man wohnt weniger mit seinen Eltern zusammen, wie es vielleicht noch vor 40, 50 Jahren war. Üblich war, dass man eben, also mehrere Generationen Häuser, dass man eben damit mit den Großeltern im gleichen Haus wohnt.
Ja, und wie Petra gerade sagte, der Pro-Kopf-Quadratmeter geht ja hoch.
Ja.
Obwohl es teurer wird zu wohnen, aber es ist trotzdem einfach ein Luxusproblem, sage ich mal, weil viele sich vergrößern, ohne dass sie es wirklich bräuchten und dann ja.
Nicht nur das. Also wenn man in selben Zuge, wenn man da auf die Alten draufhackt, weil sie so viel Wohnraum in Anführungszeichen wegnehmen, ist dann ja auch oftmals Singles, denen 2-3-Zimmer-Wohnungen wohnen, alleine, die halt auch wahnsinnig viel Wohnraum fressen. Was ist da die Lösung?
Ja.
Habt ihr Lösungen mitgebracht?
Es ist ja wie
mögliche Lösungen.
Es gibt ja, naja, zumindest für die ansteigenden Mieten und dieses ständige Kämpfen um höhere Preise und dieses auch Ausnehmen von Mietern oder sowas. Dafür gibt es ja schon Modelle zum Beispiel. Amelie?
Das Mietshaus-Syndikat. Also tatsächlich fällt mir da immer spontan der Kesselhof in Botnang ein. Das ist eben ein Projekt, was nach dem Mietshaus-Syndikat funktioniert, wo es vor allem darum geht, Objekte langfristig dem Markt zu entziehen und auf die Spekulation mit Mieten zu unterbinden und sich Gemeinwohl anzuschaffen. Das heißt, die Leute, die dort wohnen, das sind im Kesselhof 15 Menschen in 3 Häusern um einen Hof herum, haben das Haus zusammen mit dem Verein Mietshaus-Syndikat eben gekauft, aber zahlen alle nur eine Miete und sind auch nur Mieter, verpflichten sich allerdings dazu, eben lange dort zu wohnen und tragen so über ein sehr kompliziertes Finanzierungsmodell mit privaten Krediten, tragen so eben gemeinsam die Verantwortung und wohnen selbstbestimmt dort in den Häusern.
Die haben es gekauft, aber zahlen auch noch Miete.
Aber es gehört ihnen nicht, sozusagen.
Es gehört ihnen nicht, es gehört sozusagen dem Gemeinwohl. Es ist wirklich ein bisschen ein kompliziertes Modell, das ich auch nicht in 2 Sätzen erklären kann.
Ich weiß, dass Freunde von mir in Tübingen, die haben auch eine WG, jetzt gab es so eine, sozusagen eine, nicht eine Studie-WG, sondern Leute, die meisten arbeiten. Und die wohnen da auch zu 7 drin und die haben jetzt auch, die Vermieterin ist sehr alt gewesen oder gestorben, ich bin mir nicht sicher, aber die haben es jetzt eben abgekauft und auch über so ein Syndikatmodell, die haben Unterstützung bekommen von den von so verschiedenen Vereinen, die es da gibt in Tübingen auch, die so Leute unterstützen, die das machen wollen Und die kostet dann 1,2 Millionen oder sowas, hat dieses Haus gekostet. Also in der Anfangsphase ging es eben darum, sie mussten mindestens 150 oder 200.000 Euro durch Kredite holen. Und da konnte jeder mitmachen und der hat man sozusagen, man leiht denen sozusagen Geld. Und man leiht es nicht mal, sondern man legt es bei ihnen an. Das heißt, die Bank will zur Sicherheit erstmal 200.000 Euro haben. Und dann konnte ich zum Beispiel 5.000 Euro denen geben oder andere 10.000. Und das haben die ein halbes Jahr gemacht, bis sie diese Summe bekommen haben. Und die wurden dann sozusagen zu 0,01% Zinsen angelegt, das Geld. Und dann hat die Bank gesagt, gut, okay, alles klar, machen wir. Ab jetzt müsst ihr einfach ganz normal weiterhin Miete zahlen alle. Aber dieses Haus gehört im Prinzip euch. Und es gehört aber keinem Einzelnen von denen. Es kann auch niemand verfügen, sondern es gibt immer ein Gremium und es gibt da ein, zwei Vorstände sozusagen, die dann immer, wenn man mal Entscheidungen oder was unterschreiben muss, dann geholt werden. Aber die könnten zum Beispiel niemals das verkaufen oder die könnten niemals sagen, ich reiße jetzt hier einfach alleine irgendwie zwei Wände ein oder sowas auf größer mein Zimmer oder so. Und so ist es, dass man sozusagen, dass ihnen das Haus gehört, aber nur als Gruppe. Und die Gruppe kann sich immer wieder ändern. Es kann sein, dass in 10 Jahren niemand mehr von dieser Originalgruppe da ist, aber trotzdem ist dieses Haus gekauft und kann nicht, sagen, die Mietpreise können nicht einfach erhöht werden von einem einzelnen Menschen oder so.
Genau, das funktioniert aber auch dadurch, dass eben meistens ein bisschen weniger als die Hälfte, also oft 49% gehören dem Mietshäuser-Syndikat, also dieser Vereinigung, die in Freiburg eben vor einigen Jahren gegründet wurde. Und 51% gehören einer GmbH meistens, die der Hausverein ist. Und der Hausverein sind sozusagen alle Bewohnerinnen des Hauses, die 51% daran halten an dem Haus. Ja. Und dadurch gehört es ihnen, obwohl sie eben da Miete bezahlen.
Ja, und es ist super spannend, weil eben auch für den Fall, dass sozusagen alle ausziehen auf einen Schlag, warum auch immer, und es niemand mehr gibt, dann würde es sozusagen, würden diese Mietshaus-Syndikate das übernehmen und sagen, genau, okay, wir kümmern uns darum, jetzt liegt es in unserer Verantwortung, dass wir wieder neue finden, dass dieses Objekt wieder bewohnt wird und so weiter. Aber soweit kommt es normalerweise in der Regel jetzt erstmal nicht.
Und man hat halt auch die Möglichkeit, sich innerhalb des Projektes dann zu verändern. Also das gibt es in Bodenang zum Beispiel auch, da wohnen Familien und Singles gemeinsam mit drin, mit Paaren. Und die dann noch ein Kind bekommen haben, jemand ist ausgezogen, haben die gesagt, okay, sie nehmen noch ein Zimmer mehr. Und sind dadurch eben flexibel, so ein bisschen wie in einer Clusterwohnung.
Und ich glaube, es geht auch gar nicht so unbedingt, dass man jetzt dann dadurch weniger Miete zahlt oder also billiger wird, sondern es geht mehr wirklich um dieses selbst entscheiden können, irgendwie, was mit diesem Haus passiert, wie man das, ob es Umbaumaßnahmen gibt, wann und wie, dass man das sozial gemeinsam entscheidet, dass es nicht eben diese Unsicherheit gibt, dass irgendwann mal einfach wieder an die Tür klopfen könnte und sagen könnte, so, Eigenbedarf, das ist jetzt, mein Urenkel will jetzt da rein und ihr müsst alle raus im nächsten halben Jahr. Man ist selbstbestimmter auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, um das eben dem Markt zu entziehen, das ist tatsächlich vom Mietshaus-Syndikat so eines der größten Ziele, dass man die Spekulationen, also um eben den Markt nicht noch mehr in die Höhe zu treiben, dass man das da entzieht.
Ja. So wie es in Wien ja sozusagen die Städte immer mehr aufgekauft haben oder besitzen und dafür sorgen, dass sozusagen die Mieten nicht unendlich steigern dauernd auf dem freien Markt, ist das auch so ein System, das zu machen.
Aber ist die Miete dann billiger?
Naja, sie ist auf jeden Fall stabiler im Sinne von, dass man das selber planen kann so ein bisschen. Man ist ja selber beteiligt. Man sieht, wenn die Nebenkosten steigen und so oder irgendwelche Renovierungen anstehen im Haus, dann kann man das sozusagen besprechen in der Gruppe und was macht man. Man ist einfach nicht so, oh, alle 3 Jahre kommt der Mieter vorbei und ich muss 150 Euro mehr zahlen oder sowas. Das gibt es eben nicht. Man ist eben immer selber so ein bisschen in der Hand einfach.
Genau, ja.
Weil man ist ja eigentlich auch Eigentümer in irgendeiner Form. Das ist ein ganz gutes Projekt. Und solche Sachen gibt es auch in Stuttgart. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Lösungsansätzen oder Alternativen zum, jetzt sage ich mal, normalen Vonovia oder sowas System, dass irgendwie irgendwelche Firmen die Wohnungen besitzen und dann die Mietpreise festlegen oder so. Es gibt ja ganz viel, so sozialen Wohnungsbau gibt es ja auch. In der Stadt Stuttgart ist es auch so, dass jetzt bei Neubauten, glaube ich, immer ein gewisser Prozentsatz dieser Häuser muss dann sozusagen so auch, darf nicht unendlich hoch bepreist werden. Es gilt als sozialer Wohnungsbau und muss dann auch eben über dieses System vermietet werden. Da gibt es auch so Portale, wo man sich anmelden kann, wo man sein Gehalt angeben kann und dann gibt es so verschiedene Gruppierungen, wie viel man auch von der Stadt gefördert wird.
Was ich da ganz spannend auch finde, zum Beispiel auf dem Olga-Areal, da war das erste Mal, dass die Stadt nicht an den Höchstbietenden die Grundstücke vergeben hat, sondern eben nach Konzepten ausgesucht hat. Und das führt da eben dazu, dass da sowohl sozialer Wohnungsbau als auch ganz normaler, oder was heißt ganz normal, eben Wohnungseigentümer gebaut haben und eben auch Baugemeinschaften. Baugenossenschaften auch, aber eben auch Baugemeinschaften, die da eben nach Konzepten ausgesucht wurden. Und da ist es ja genauso, dass die eben gucken, dass die Preise nicht in die Höhe getrieben werden, dadurch, dass sie selbst bauen als Gemeinschaft.
Mhm. Ich habe irgendwann im Rahmen einer Geschichte, es gibt so einen Zahlenatlas von Stuttgart. Und da habe ich mir die ganzen Zahlen, ich glaube, der letzte kam 2020.
Was sind das so für Zahlenfacts über
Stuttgart? So Zahlenfacts über Stuttgarter Stadtbezirke. Mhm. Und der strangeste Zusammenhang, oder vielleicht gibt es auch keinen Zusammenhang, war aber zum Beispiel, dass in Sillenbuch die meisten Leute gestorben sind.
Ah, das war im Lift auch.
Und ja, die meisten Leute auch hingezogen. Also
stimmt, das höchste Transit.
Das schon noch der
höchste Transit. Eben, ich vielleicht ist auch, wird es irgendwie noch so einen Umbruch geben, wenn dann so die ältere Generation, die auf dem ganzen Wohnraum drauf sitzt, auch stirbt. Also
glaube, ja, ich habe da neulich auch.
Vielleicht ist Sillenbuch bald einfach das Hipsterviertel, weil da so viele junge Leute hinziehen.
Ja. Ja. So die jungen Familien ziehen alle nach Sillenbuch. Ja, ich habe auch neulich einen amerikanischen Podcast gehört, auch zu dem Thema, wo du hast, also da gibt es ja genau zufälligerweise genau das gleiche Problem, also Wohnungsnot und Wohnraummangel und so weiter. Das ist, ist ja auch kein Stuttgarter Thema, kein deutsches Thema, sondern ein globales Thema wahrscheinlich. Und die haben auch gemeint, es gibt sozusagen so ein paar Theorien, dass es sich theoretisch in den nächsten 10, 15 Jahren entspannen könnte, weil da eben diese Boomer-Generation sozusagen tatsächlich stirbt oder vielleicht nicht mehr alleine sich versorgen kann und in Altersheime muss oder sowas. Und die hatten auch da in dem Podcast ein bisschen beleuchtet, dass es ja auch ein Grund ist, dass die Menschen viel gesünder sind, viel länger leben und viel länger alleine leben können sozusagen. Mhm. Also wie war das schon, dass jemand mit 85 oder mit 93 irgendwie alleine in einer Wohnung im dritten Stock leben kann? Das war, glaube ich, eher die seltene Ausnahme noch vor 50, 60, 70 Jahren oder sowas. Und heute ist es aber einfach möglich und dann wird es eben auch gemacht. Eben, also mit 80 ziehe ich jetzt auch nicht mehr aus, ne? Sondern dann bleibe ich so lange, bis es nicht mehr geht.
Meistens, weil man da keine Lust mehr hat, die ganze Bude zu putzen. Also witzigerweise ist das ein Grund, warum meine Eltern auch oftmals nachdenken,
ob sie kleiner ist.
Sich zu verkleinern. Ja. Und meine Mutter auch sagt,
also meine Mutter hat sich verkleinert und ist total froh drüber, dass sie jetzt weniger putzen mussten.
Aber es ist ja auch so, dass jetzt auch durch jetzt mit Corona und allem, ich glaube, alle Leute, die jetzt Wohnungen suchen, die denken immer schon das Arbeitszimmer oder zwei Arbeitszimmer mit. So, weil man das Gefühl hatte, man so Homeoffice und das ist, glaube ich, dann ist noch ein größeres Problem mit dem Platz und dem Platzmangel irgendwie in Wohnungen, weil das ist nicht mehr so, ich bin halt zum Schlafen in der Wohnung und dann arbeite ich und abends bin ich da, sondern ich glaube, immer mehr suchen jetzt halt wirklich Wohnungen, wo sie sagen, ja gut, ich bin ja eigentlich 22 Stunden von 24 Stunden am Tag hier drinne, theoretisch, und kann hier arbeiten, mache hier alles. Sorgt wahrscheinlich auch nicht für Entspannung, außer es werden dann wieder große Grundstücke frei, weil die Firmen sich auch wieder verkleinern. Ne?
Das passiert aber tatsächlich. Ja. Also das passiert tatsächlich, dass sich die Firmen verkleinern, die Büroräume kleiner machen und so weiter. Aber das ist ja alles nicht ganz einfach, weil du kannst ja Büroräume nicht einfach in Wohnräume umwandeln.
Ja, man sieht viel.
Alles ganz kompliziert.
Ja, und man sieht viel, auch so bei Immobilien-Scout und so sieht man öfters so Wohnungen ausgeschrieben, die dann offensichtlich ehemalige Büros waren oder sowas. Und da muss man schon auch Bock drauf haben, dann, weil das sind dann halt schon spezielle Böden dann irgendwie, das sind halt 70.000 Steckdosen an der Wand und es ist halt nicht auf Gemütlichkeit ausgerichtet normalerweise, sondern eben als auf Zweck. Und aber da habe ich viele gesehen so in letzter Zeit.
Echt?
Ja, bei so Anzeigen.
Oh, das klingt aber auch spannend.
Ja, aber es ist nicht so, loftmäßig, als ich mir das vorstelle, sondern schon mehr so richtig
so Büro?
Großraumbüro.
Ich wollte sagen, so Wohnung. Großraumbüro, wo dann, doch das wäre spannend, wenn du so durchs Wohnzimmer schaust und du schaust ins Schlafzimmer, weil ganz viele Büros haben ja einfach nur so halb verglaste Dinge.
Ja, also diese Cubicles und dann hast du das Bad und alles ist nur so bis zur Brust ungefähr von der Höhe. Und das ist einfach ein großes
Zimmer. Es geht wieder zurück zur Dusche in der Küche.
Und Raumtrenner. Sorry. Möbel als Raumtrenner.
Muss man halt schon auch ein bisschen investieren.
Aber sowas macht man halt auch nur, wenn es dann Eigentum wird. Also in eine Mietwohnung irgendwie so viel zu investieren, auch in ein ehemalige Büro, also in ein ehemaliges Büro irgendwie so viel noch reinzustecken, dass es gemütlich wird, würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt machen, wenn es nur eine Mietwohnung wäre.
Merkt es euch.
Zitat.
Jetzt kam's. Ich sitze die ganze Zeit davor. Merkt es euch, ihr Mächtigen und Reichen, die ihr behaglich dahin lebt, ohne euch um das Los derer zu kümmern, durch die allein der ganze Komfort, der euch umgibt, geschaffen wurde. Ihr, die ihr ohne Teilnahme seid für die Leiden, denen ihr selbst nicht ausgesetzt seid. Lasst euch die Warnung des Jahres 1848, Revolution, nicht umsonst gegeben sein. Das ist ein Zitat von, ich wollte ihn einfach nur erwähnen, weil keine Folge über Wohnungen in Stuttgart ohne Eduard Pfeiffer komplett ist. Wir sind ja auch Bildungspodcast Nummer 1 in der Region.
Genug gelabert.
Und Eduard Pfeiffer war eben so ein gut verdienter Bankier oder im Bankgeschäft tätig im 19. Jahrhundert in Stuttgart. Der hat aber ganz viel sich mit dem sozialen Wohnungsbau und diesen Dingen als einer der ersten auseinandergesetzt hier in Stuttgart und hat ganz viel Förderer und Gelder klar gemacht, sozusagen, um Arbeitersiedlungen, vor allem Arbeitersiedlungen, ins Leben zu rufen. Und die bekannteste oder eine der bekanntesten ist die Ostheim-Siedlung, genau. Die übrigens auch was Stadtplanung und Wohnungsbau und Architektur allgemein betrifft, total interessant ist, weil die ist ja komplett aus rotem Backstein, diese ganze Siedlung. Und wenn man da so langläuft, man ist echt mal das Gefühl, man ist in einer anderen...
Man fühlt sich nicht wie in Stuttgart, finde ich.
Ja, nee. Man ist in einer komplett anderen Welt.
Diese ganzen kleinen Häuser, die dann irgendwie Abstand zueinander haben, um eben gute Durchlüftung, nicht nur Licht war damals das Thema, sondern eben auch gute Luftzufuhr für die Wohnungen zu garantieren. Und was da ja auch noch irgendwie total spannend ist, dass die alle noch einen Garten hatten, um sich selbst zu versorgen.
In den Hinterhöfen.
Gesagt. In den Hinterhöfen oder im Vormhaus.
Ja. Die sind wirklich schön, ja. Es ist so ein großer, ist ein Stuttgart-Tipp schon fast, Petra, dass man da mal, wenn man Zeit hatte und noch nicht da war, mal nach rüberfährt.
Unbedingt. Und dann kann man bei gutem Wetter auch zur Schlägerei.
Richtig.
Und nebendran noch einen Kaffee trinken beim Schwarzmaler.
Und es gibt auch einen Trinkwasserbrunnen da direkt daneben. Also.
Das war die Werbesendung.
Aber mit was für Problemen schlägst du dich gerade aktuell so rum? Was brennt dir so unter den Nägeln?
Privat.
Nein. Wohnbaumäßig.
Tatsächlich beschäftigt mich das, was wir vorher auch schon hatten, dass viele alte Menschen in Wohnraum leben, der eigentlich für sie viel zu groß ist, weil das ja auch für die eigentlich oft eine Last ist und für andere wäre es oft einfach super, diesen Wohnraum eben zu haben. Und da finde ich es immer wieder schwierig irgendwie oder interessant auch, was für Lösungen es da gibt. Und ich denke oft über Clusterwohnungen nach. Und dann merke ich auch immer wieder, dass ich persönlich da vielleicht dann doch auch ein bisschen ein Problem hätte zu sagen, okay, das Bad ist eigentlich was man vielleicht auslagern kann, was nicht jeder für sich braucht, aber will ich wirklich dann irgendwie ein Gemeinschaftsbad haben in meinem privaten Wohnraum, merke ich, dass ich da doch auch noch nicht ganz so offen dafür bin, mir das vorstellen könnte.
Aber so Mehrgenerationenhäuser sind ja schon mal was Tolles.
Das stimmt, ja.
Also, ja, da muss man auch Bock drauf haben, oder?
Da muss man auch Bock drauf haben, aber es ist... irgendwie auch eine Win-Win-Situation, wenn jetzt sich ältere Menschen ein bisschen verkleinern wollen und dann haben sie aber immer jemanden, der Ansprechpartner ist.
Ja. Ja, das stimmt. Es muss ja nicht unbedingt die eigene Familie sein. Es geht ja nur um mehrere Generationen.
Ja. Ich würde mich da auch verweigern, ehrlich gesagt.
Genau, man muss ja nicht mit seinen Eltern in einem Haus wohnen, aber mit anderen älteren oder jüngeren Leuten. Das
Gerade wenn die Großeltern vielleicht nicht um die Ecke sind, ist das dann, glaube ich, auch für viele Familien ein ganz tolles Ding und auch für die Älteren, dass die dann nochmal Ansprechpartner haben.
Und du kannst deine Kinder da lassen.
Genau.
Zur Betreuung.
Ja.
Also, Win-Win für alle. Da sind wir ja jetzt wieder bei unserer Lieblingskategorie, den Stuttgart-Tipps. Ja. Und ich habe sogar zwei mitgebracht.
Ich habe auch einen obligatorischen Stadtplanet-Tipp. Aber du fängst an, Peter, weil du hast die besseren Tipps.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen kulinarischen Tipp und zwar das Ciao Ragazzi, das nach langem Ankündigen endlich aufgemacht hat und richtig geile Pizza macht und backt und übrigens sind alle aus der Küche sind Italiener.
Oh.
Original.
Na, dann muss es gut sein. Wo ist es?
Ist im Westen. Breitscheidstraße.
Ciao Ragazzi in der Breitscheidstraße.
Ciao Ragazzi.
Eine kulinarische Empfehlung von Peter Xayopoum, Chefredakteur und von Lift aus Stuttgart-Magazin.
Yes. Und jetzt kommt dein Tipp.
Mein
obligatorischer.
Also hier kommt mein obligatorischer Stadtpolitik. Am Erscheinungsdatum dieser Podcast-Folge, nämlich am Freitag, dem 1. Oktober, eröffnet nur für geladene Gäste unsere Ausstellung Wilhelm II. Aber am Samstag, den 2. Oktober, kann jeder und jede, die Lust haben, in unsere Ausstellung Wilhelm II. Im 2. OG im Stadtpalais gehen. Das ist eine großartige Ausstellung über den letzten König von Württemberg, der hier im Stadtpalais, damals noch Wilhelmspalais, residiert hat, bis er sozusagen ausgewandert ist nach Bebenhausen, weil er musste, weil die Zeit der Monarchie in Deutschland vorbei war. Und diese Ausstellung widmet sich eben dem Leben dieses Königs, seiner Jugend, aber auch in seiner Zeit hier in Stuttgart als Regent. Und ist ab jetzt bis Ende Februar im Stadtpalais zu sehen. Eine Jahrhundertschau, ein monumentales Werk, ein Must-See für jeden Stuttgarter Geschichtsbegeisterten. Objekte aus aller Welt wurden angeschifft, um sie euch hier im Stadtpalais zu präsentieren. Also wenn er da nicht hingeht, der hat Stuttgart nie geliebt.
Mein nächster Tipp ist ein Musiktipp. Natürlich, ein Stuttgarter Musiktipp. Und zwar bringt Bartek endlich sein allererstes Solo-Album raus. Und wir durften schon reinhören und in Interviewen. Da ist auch ein großes Porträt von ihm im neuen Heft. Und es ist tatsächlich super überraschend. Also nichts mit Partymucke und was man von den Orsons so kennt, sondern was ganz anderes. Ganz, ganz anderer Hip-Hop, ganz andere Musik. Sehr gut geworden und ja.
Ja, wir sehen uns das nächste Mal, hören uns das nächste Mal wieder bei unserer nächsten Folge. Da geht es nämlich ums Thema Barrierefreiheit. Da haben wir nämlich auch einen ganz speziellen Gast, nämlich Frau Simone Fischer. Die ist die Barrierefreiheitsbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart, so ungefähr. Vielleicht hat sie einen anderen Titel, wir werden sie fragen. Aber die kann uns alles sagen zum Thema Barrierefreiheit in Stuttgart. Ein sehr spannendes Thema, da freue ich mich besonders drauf.
Ja, und dann kannst du ja auch direkt über das barrierefreie Museum erzählen. Spannend.
Let's go.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Stuttgart im Ohr, der Stadtpalais-Podcast featuring Lift.
Reden wir schon.
Ich hab...
Wir müssen noch überlegen.
Ich muss kurz überlegen.
Jetzt muss man die Amelie was liefern.
Ja, ja.